Herzlich willkommen zum Podcast Freiraum für Führungskräfte mit Nicole Zetsch. Heute habe ich wieder einen ganz spannenden Gast, da freue ich mich ganz besonders drüber. Das ist André Neumann von Ocuperso. Und André und ich kennen uns noch gar nicht so lange. Wir hatten das Glück, einander vorgestellt zu werden und waren uns gleich sehr sympathisch, hatten viele Überschneidungen. Und jetzt habe ich die große Freude, dich hier zu begrüßen, André. Herzlich willkommen.
Ganz lieben Dank, Nicole. Und das ist der beste Einstieg überhaupt. So funktioniert Netzwerk.
Absolut. Absolut. Perfekt. Manchmal denkt man sich ja dann, oh Gott, nee, nicht noch jemanden kennenlernen und jetzt wieder sich dafür Zeit zu nehmen. Ne? Aber in der Regel, und so ja auch bei uns, ist es ja eine echte Bereicherung, dass noch jemand dazukommt.
Ich finde es toll. Ich bin begeistert.
Ja, sehr schön. Und genau das ist ja unter anderem auch dein Job. Netzwerken und gute Netzwerke pflegen, weil du bist von der Profession her Personalberater, sprich du bringst Firmen und Menschen zueinander, Bewerber zueinander, und das schon seit vielen Jahren und hast dafür Ocuperso gegründet. Bist Gründer und es ist sozusagen dein Baby Ocuperso.
Absolut. Ja.
Genau, erzähl uns mal mehr davon. Was machst du, was macht ihr, wer bist du eigentlich, André?
Ja, vielleicht von der Herkunft, klassisch studiert, ganz exotisch, Betriebswirtschaft. Also, und noch diesen alten Studiengang, als es den gab, insofern kann man auch ein bisschen erkennen, dass ich im fortgeschrittenen Alter bin. Klassisch Diplom-Kochmann, jetzt geht es ja in Richtung Bachelor und Master, hat sich ja alles wunderbar weiterentwickelt. Und habe dann auch ganz bewusst von Anfang an auch mich in Richtung Betriebswirtschaft, Steuerlehre, Wirtschaftsprüfung, Finanzwirtschaft dann auch orientiert. Dann auch danach, dann direkt nach dem Studium dann eben auch eingestiegen für 2 Jahre im klassischen Rechnungswesen. Dort meine ersten Erfahrungen gesammelt und schnell gemerkt, ich kann's, aber ich liebe die Beratung. Und bin dann in die klassische Unternehmensberatung gegangen, Optimierung von Prozessen und Funktionen im mittelständischen Unternehmen bis Großkonzern. Bin anfangs Deutschland, dann Europa, dann weltweit irgendwo zwischen Manila, Marokko, Brasilien, USA und irgendwo dazwischen viel umhergereist. Und dann kam die Familie. Und dann habe ich doch das Bedürfnis gehabt, dann doch öfters zu Hause zu sein, als nur mal so über das Wochenende, so ungefähr in Berlin. Und die Konsequenz war, dass ich mir ein Aufgabenfeld gesucht habe, wo ich stärker lokal aktiv sein konnte. Aber ich wollte dem Thema Finanzen im weiteren Sinne und dem Thema Projekte, weil ich bin so ein Projektverseuchter. Ich liebe Projekte. Ich liebe die Änderungen dann eben auch. Und habe mich dann ganz bewusst für die Personalberatung entschieden, allerdings mit dem Fokus Finanzen und bin jetzt dort auch schon seit 20 Jahren sozusagen jetzt dann tief verwurzelt in diesem Themenfeld und Ocuperso vor auch inzwischen 12 Jahren jetzt in etwa gegründet. Und ja, das wir sind sozusagen aus diesen Wurzeln, haben wir uns natürlich dann weiterentwickelt. Wir haben immer noch ganz klar den Schwerpunkt Finanzen und begleiten dort die Kandidaten und Kandidatinnen dieser Welt, wenn sie eine neue berufliche Herausforderung suchen. Manchmal auch, wenn sie es gar nicht aktiv suchen, sondern es sich einfach dann aus der Situation heraus ergibt. Und da sind wir auch eine Sicherheit als unsere Aufgabe. Da sind wir eben auch mal auch Impulsgeber.
Und das finde ich super spannend. Wir haben ja darüber ja auch schon ein bisschen gesprochen. Und ich habe auch nochmal im Vorfeld zu diesem Podcast-Interview auf eurer Website so ein bisschen gestöbert. Und was mich daran so begeistert tatsächlich, ist so diese ganz andere Ansprache. Also ich hatte fast das Gefühl, da ist ein Rollenwechsel findet da statt. Weil ich habe bislang kennengelernt, auch in meinem damaligen Job als Personalleiterin, aber auch jetzt in meiner Begleitung, dass in der Regel Personalberater von Unternehmen beauftragt werden, für sie sozusagen die Hochkaräter, die tollen Bewerber und Bewerberinnen zu finden. Also dass sie in der Regel im Interesse der Unternehmen handeln und da ja auch das dicke Geld sozusagen für kriegen, also ihr Honorar. Und wenn man eure Seite liest und wenn man mit dir spricht, dann habe ich das Gefühl, der Fokus liegt sehr stark auf dem Bewerber und den Bewerberinnen, weil ihr sprecht von Karrieregefährten. Ihr seid Karrieregefährten in Tax und Accounting. Hol uns da mal mehr rein, André. Wie ist das richtig, dieser Eindruck, und wie kommt's?
Ja, also vom Prinzip her, die Branche wird ja auch oftmals als klassisches Headhunting dann eben auch dann beschrieben. Und was es in vielen Aspekten ja auch dann sein kann, aber man kann es eben auch ganz anders leben und wir leben es, würde ich mal sagen, auf jeden Fall anders und haben es auch deswegen ganz bewusst eben auch Head Farming definiert und auch genannt. Was macht den Unterschied im Head Farming im Vergleich zum klassischen Head Hunting? Man sucht im Head Hunting es gibt eine Position, die es zu besetzen gilt. Und dann sucht man eine geeignete Person, spricht mit ersten Kandidaten, Kandidatinnen und das passt oder passt nicht. Und wenn das nicht passt, geht man eben dann zur nächsten Person. Wir verfolgen eher den Ansatz, dass es vielleicht für die Person in dem Moment in dieser Konstellation, in diesem Umfeld, mit diesem Aufgabenfeld vielleicht nicht gepasst hat für diesen Mandanten. Aber dass wir diese Person auch für die Zukunft weiter begleiten wollen. Unabhängig von dieser konkreten Position. Die Konsequenz ist, wir begleiten viele Kandidaten und Kandidatinnen schon seit vielen Jahren, 10, ich kenne einige mehr als 15, bald 20 Jahre jetzt inzwischen. Und erst kürzlich war es so, dass wir eine Person eben für einen Mandanten eine Position besetzen konnten, mit einer Person, die ich schon 8 Jahre lang begleitet habe, wo es aber nicht gepasst hat. Wir waren immer wieder im wunderbaren Kontakt. Und dann, als die Zeit reif war für die Person, weil es eben auch ein Wechsel in vielen Aspekten für die Person eben auch dann passend war aus den privaten Gründen, dann hat es einfach gepasst. Dann war es wirklich insofern eigentlich für uns, in Anführungsstrichen, nur ein Anruf letztendlich. Für den Kunden war es hervorragend, das war wie auf Fingerschnipp, dass wir da eine Person empfehlen konnten, die hervorragend gepasst hat. Aber dieser Fingerschnipp hat 8 Jahre gedauert. Mhm. Der Vorlauf war 8 Jahre. Und uns ist es eben auch wichtig, dass wir über diesen Weg, wenn wir diese Person so begleiten, dass wir dadurch eben auch dann gut nachvollziehen können, was für die Person eben auch dann passt von der Umgebung, von der Unternehmenskultur und aufgrund der Persönlichkeitsstruktur von der Person und was dann eben auch weniger. Und das schafft man einfach nur, wenn man wirklich wie ein Farmer letztendlich eine Person langfristig begleitet, also sprich, das Land, was man eben hat, dass man es bestellt vom Aussehen bis nachher dann eben, bis man die Ernte dann eben auch einfahren kann. Und du hast recht, ja, wir sind teuer, absolut. Aber es hat eben auch seinen guten Grund. Vor allen Dingen dann, finde ich, wenn man diesen langfristigen Ansatz verfolgt. Und der geht eben nicht nur bis zur Besetzung der Position, sondern wir begleiten die Person dann auch dann danach. Erst gestern Abend hatte ich einen kleinen Notfallanruf von einem Kandidaten, den wir letztendlich vor 14, 15 Monaten war das, glaube ich, unterstützt haben, eine neue Aufgabe zu finden in einer Führungsaufgabe. Und es war für ihn auf einmal ein riesen Managementproblem. Und auch da sehe ich uns als Impulsgeber, als Ideengeber, nicht im Sinne eines Coaches, so wie du es so ganz konkret über einen längeren Zeitraum machst, sondern in dieser Notsituation, wie sind andere Führungskräfte mit einer ähnlichen Situation umgegangen? Und das kann ich spiegeln aufgrund der Vielzahl an Situationen, die wir kennengelernt haben bei unseren Mandanten. Und das sehe ich auch als unsere Aufgabe. Und dafür werden wir dann nicht extra honoriert oder Ähnliches, aber das ist meine Verantwortung gegenüber unsere Mandanten und es ist unsere Verantwortung auch gegenüber dem Kandidaten, dem wir letztendlich in ein neues Umfeld verholfen haben, weil es ist auch eine Riesenverantwortung eben auch von unserer Seite natürlich, weil es ist eine große Lebensentscheidung förmlich und da heißt es, diesen breiten Blick zu haben und deswegen haben wir diesen sehr, sehr langfristigen Charakter eines Karrieregefährten und haben es ganz bewusst eben jetzt dann auch Head Farming genannt, weil eigentlich ist auch wirklich das ist, was wir tun. Wir werden belohnt für Dinge, die wir oftmals vor Jahren getan haben.
Ja, total interessant. Das heißt, eure Kandidaten und Kandidatinnen haben dadurch auch irgendwo nochmal einen anderen Stellenwert. Was meine ich damit? Ich erlebe, also ich begleite ja häufig auch so diese beruflichen Neuorientierungsprozesse, wenn Menschen gewollt oder ungewollt sich neu orientieren, neu aufstellen wollen und das halt meist auch auf einer bestimmten Flughöhe, sodass durchaus der Kontakt zu Personalberatern auch wünschenswert ist und da ist. Und da höre ich tatsächlich leider nicht immer nur Positives, weil häufig die Bewerber, die Kandidaten oder Kandidatinnen das Gefühl haben, sie werden schnell wieder fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel, wenn es halt nicht passt. Und bei dir höre ich einen ganz anderen Ansatz raus.
In der Tat, es zeigt sich dann beispielsweise eben auch, dass wir die Personen auch bei den Gesprächen begleiten.
Ja.
Das ist ein riesenzeitliches Investment natürlich von unserer Seite, was auch nicht extra honoriert wird, aber es ist unserer Meinung nach für uns wichtig, für den Kandidaten und für den Mandanten. Warum? Wir erfahren dadurch auch in den Gesprächen, was vielleicht für den Mandanten auch nochmal von besonderer Bedeutung ist, die wir in irgendeinem Vorgespräch gar nicht vielleicht klären konnten, weil wir gar nicht diese Frage stellen konnten, weil wir von dem überhaupt nichts wussten. Gleichzeitig erleben wir es immer wieder, dass eben auch Personen in solch einem Gespräch, in einem Bewerbungsgespräch dann auf einmal sich nochmal anders geben als in einem Vorgespräch. Das mal zum Positiven, mal zum weniger Positiven dann eben. Und da ist es eben auch wiederum unsere Aufgabe, das dann auch vielleicht der Person zu spiegeln. Ist es das, wie du wahrgenommen werden möchtest? Ist es auch so okay?
Ja.
Und manchmal ja, manchmal wie? Verstehe ich gar nicht, habe ich doch so und so. Ja, aber es ist so und so angekommen. Wenn man, deswegen muss man sich erstmal dessen bewusst werden. Und über diesen Weg erhalten wir einen viel besseren Einblick in ein Unternehmen, können auch das Unternehmen einem Kandidaten ganz anders vorstellen und gleichzeitig dem Kandidaten mehr Sicherheit bieten, dass er eben auch, wenn er sich dafür entscheidet, dass die Wahrscheinlichkeit bedeutend und viel, viel höher ist, dass er sich auch dort wohlfühlt und zurechtfindet, dass er sich gut integriert. Und das ist eben auch unsere Aufgabe. Und die Konsequenz ist, wenn der Mandant dadurch glücklicher geworden ist und dann auch der Kandidat, die Kandidatin, dann ist es eben auch dann für uns, das ist ja unsere Ernte dann eben.
Ja, ja.
Und nicht nur rein im Finanziellen, sondern man ist ja auch stolz drauf, wenn man sagen kann, dass die Person passt, erfahrungsgemäß liegt oberhalb von 96%.
Super.
Was ansonsten halt einfach nicht so typisch ist. 100%, nee, ja, streben wir an, aber wird niemals klappen, weil gibt so viele Unwägbarkeiten, die dann halt im Leben sein können. Aber das ist einfach dieser gewisse Mehrwert, dass man mehr Informationen erhält.
Ja, spannend. Und wie du sagst, ihr begleitet dann manchmal über einen sehr langen Zeitraum, wie der Fall, den du beschrieben hast, über 8 Jahre. Und da war immer nicht das Richtige dabei. Und dann passte es aber, weil ihr einfach ein gutes Gespür für denjenigen dann entwickeln konntet.
Wir haben auch viele Gespräche geführt, wo es gar nicht um klassische Jobthemen ging, wo es eben auch um Führungsmindset und Persönlichkeitsthemen ging. Da haben wir uns über Jahre hinweg, also wir haben uns eigentlich eher selten über den Job unterhalten. Aber was war dadurch viel klarer? Ich habe die Person viel besser verstanden. Die Konsequenz war, ich konnte diese Person unserem Mandanten ganz anders vorstellen. Nicht nur anhand von Papierlage, sondern auch viel in Details zur Persönlichkeit, so dass es, auch wenn es gar nicht auf den ersten Anhieb so perfekt gepasst hat, aber man erkannt hat dadurch, da macht ein erstes Gespräch dann doch Sinn und dann eben auch das zweite und dann war das vierte eben auch das finale Gespräch. Und das, weil man kann viele Sachen auf Papierebene klären und manche Sachen eben auch weniger. Das ist aber eben auch unsere Aufgabe. Das ist unsere Aufgabe, gerade jetzt auch für die Mandanten dieser Welt, die es oft schwierig haben, die passenden Personen überhaupt zu finden. Also überhaupt Personen zu finden, vielleicht auch noch im Idealfall die passende Person so ungefähr. Also und dass wir dadurch eben einen viel besseren Einblick auch der Person und eben auch den Mandanten spielen können. Und das ist der große Fokus.
Schön, schön. Und sehr glaubwürdig insoweit, empfinde ich so super. André, was viele, glaube ich, interessiert, die in einer ähnlichen Situation sich mal wiederfinden, ist, wie komme ich überhaupt in Kontakt mit einem Personalberater? Also wenn ich jetzt tatsächlich jemand bin, der gerade einen neuen Job sucht oder auf wechselbereit ist und sage, auf dem offenen Stellenmarkt finde ich nicht ganz so viel, beziehungsweise vieles geht vielleicht auch über Personalberater. Wie kann ich selbst als Kandidat, Kandidatin Kontakt aufnehmen und was davon ist erfolgreich, sodass ich mir sozusagen nicht so klinkenputzermäßig vorkomme? Was wären da deine Tipps?
Wir hatten es ganz am Anfang, Stichwort Netzwerk. Und die Frage ist, wann sollte man netzwerken? Netzwerken sollte man gestern angefangen haben. Der zweitbeste Zeitpunkt ist der heutige Tag. Das Schlimmste, und das machen leider die allermeisten, sie machen es morgen. Sie machen es dann, wenn es auf einmal plötzlich notwendig geworden ist. Dann machen sie sich darüber Gedanken, ja, jetzt war ich, hatte ich auch, vorgestern war das ein Kandidaten, der 15 Jahre im Konzernumfeld dann eben auch zuvor war. Ich brauche ja nicht Netzwerk, ich bin ja Konzerne ändern sich. Und auf einmal hat er gemerkt, er hat gar kein Netzwerk. Er hat so ein gewisses Netzwerk innerhalb des Unternehmens, aber es hat ihm ja gar nicht mehr geholfen. Als er sozusagen diese diese Gespräche geführt hat mit dem Management, da war das Management keine Hilfe mehr für ihn. Das war für einen eleganten und einen höflichen, freundlichen Ausstieg, ja, aber nicht für die Zukunft. Mhm. Und deswegen, die meisten denken, sie starten dann mit dem Thema Netzwerken, wenn sie es brauchen. Aber ich muss anfangen, bevor ich es brauche, damit ich es habe, wenn ich es brauche. Und die Vorgehensweise ist, im Idealfall würde ich das auf jeder Person empfehlen, mit dem Studium. Im Studium bereits schon früh anfangen, den Kontakt, weil der berufliche Einstieg erfolgte dann 1, 2, 3 Jahre später, je nachdem, wie lange oder ob man Ehrenrunden dreht oder nicht. Aber der Kontakt sollte schon bestehen. Und das ist nämlich auch genau der Ansatz, warum wir das Thema Headfarming eben auch im Blick haben, dass wir diese Person im Idealfall eben begleiten nach dem Studium, keine Ahnung, 22, 23 sind, werden ja immer jünger, die
Absolventen. Ja. Mhm.
Dann eben auch bis zum 65. oder vielleicht, wenn es soweit ist, dann bis zum 75., wenn sich das mal weiterentwickelt und so wie es ausschaut. Also starten direkt und ich kann nur empfehlen, auch wenn man mal von Headhuntern eben auch kontaktiert wird, auch ruhig mal mit 1, 2 Personen die Gespräche zu führen, weil man spürt eben auch, wo man sich zu Hause fühlt dann eben auch.
Also nicht von vornherein abwimmeln und sagen, hier gerade kein Interesse, sondern selbst wenn man tatsächlich nicht die Notwendigkeit aktuell hat, ruhig mal jemanden zu treffen im Sinne Netzwerken, um ein Gespür auch dafür aufzubauen.
Was kann man machen? Man kann es ja auch von Anfang an so klar sagen. Ich suche nicht aktuell. Ich würde mich freuen, wenn wir uns da mal austauschen können. Vielleicht können Sie mir da auch ein gewisses Feedback geben zu diesem und jedem Aspekt. Mhm. Und das einfach auch klar kommunizieren. Und dann merkt man auch schon, wenn dann der Personalberater einen Rückzug macht, ist ja auch okay, weil er dann wird ja wahrscheinlich erstmal kein kurzfristiges Geld verdienen. Es ist aber vielleicht auch nicht der richtige Partner. Oder die Person ist an einer langfristigen Beziehung interessiert und dann macht vielleicht auch dieses Gespräch auch erstmal Sinn und dass man sich, weil ich merke auch immer wieder, das vor allen Dingen auch auf der Ebene der Führungskräfte, es macht auch einen riesen Unterschied, ob ich auf der einen Seite des Schreibtisches als Führungskraft sitze und im Bewerbungsgespräch bin oder auf einmal auf der anderen Seite und mich empfehlen muss. Und wo ich vorher so ganz locker und entspannt, ich habe jetzt hier noch eine Frage und Moment, warte, ich muss noch diese Frage. Ja, los, bevor Sie antworten dürfen und bevor Sie eine Frage stellen, auf einmal ist man auf der anderen Seite und da habe ich so viele so zusammensacken sehen dann eben auch und von sich überrascht, dass sie eine ganz andere Wahrnehmung von sich erlebt haben, die sie seit Jahren nicht mehr kannten, diese Verunsicherung. Und das ist was Natürliches. Und da gibt es kleine Feinheiten, kleine Tricks, kleine Werkzeuge, die man anwenden kann, die es einem dann einfach so viel entspannter, leichter machen können dann eben auch im Einzelfall. Und nur es ist eben, man muss es eben auch mal zwischendurch üben. Deswegen ist es auch wichtig, selbst wie für die Person, die 15 Jahre im Unternehmen bleibt und vielleicht auch glaubt, ich bleibe immer in diesem Unternehmen, was ja okay ist. Manchmal ist man nicht der Herr der Situation, wenn Standorte geschlossen werden. Gerade auch aktuell, auch einige große Konzerne, die mal eben 3.000, 5.000 Mitarbeiter entlassen. Es ist, ein Großkonzern ist eine gefühlte Sicherheit, keine reale. Im Kleineren hat man so mehr für das Verständnis, aber im Größeren, der Vorteil des Großunternehmens ist, dass ich wahrscheinlich eine Abfindung bekomme und habe vielleicht dann noch eine höhere Karenzzeit, aber erfahrungsgemäß, diese Karenzzeit ist nach 2 Jahren aufgebraucht.
Ich finde spannend, André, was du sagst mit dem auf der anderen Seite des Tisches sitzen, verändert für viele etwas. Das erlebe ich auch immer wieder, dass dann einfach eine gewisse Unsicherheit auch erstmal mit der Situation, man ist dann sozusagen, also Bittsteller ist ein heftiges Wort und passt vielleicht auch nicht immer, aber man ist zumindest derjenige, der sich bewirbt. Auch wenn der Markt sich immer mehr umdreht, zumindest bei den Fachkräften und man sagt hier, Fachkräftemangel, es ist mittlerweile ein Arbeitnehmermarkt und kein Arbeitgebermarkt mehr. Aber das erlebe ich auch immer wieder, dass es insbesondere bei bestimmten auf C-Level oder so Geschäftsführungsebene, da wird die Luft schon dünner und da sind die Leute teilweise auch im ersten Schritt ein bisschen verunsichert. Finde ich einen schönen Tipp, sowas zu üben. Und ich habe gerade darüber nachdenken müssen, als du es erzählt hast, die Differenzierung zwischen Rolle und Persönlichkeit, weil mein Erleben ist, dass viele sich innerhalb des Konzerns oder innerhalb der Beschäftigung sozusagen auf der Rolle ausruhen. Sie wissen, welche Rolle sie ausfüllen und das muss ja reichen. In dem Moment, wo du dich dann aber neu orientierst, neu bewirbst, kannst du allenfalls auf alte Rollen zurückgreifen für deine Identität, aber dir muss klarer werden und du solltest klarer darstellen, wer du als Persönlichkeit bist. Und da erlebe ich immer wieder, dass vielen es schwerfällt, wenn sie die Rolle einmal abgelegt haben, sozusagen sich hinzustellen, zu sagen, ich bin übrigens und ich kann und mir ist wichtig.
Und sich bewusst sein, dass es dem Unternehmen an sich egal ist, also dem neuen Unternehmen. Dem neuen Unternehmen ist die Historie ja nur bedingt wichtig. Mhm. Warum? Weil das Unternehmen und die Ansprechpartner, die haben ja ihren eigenen ganz persönlichen Blick. Und was ist da wichtig? Ich erlebe es immer wieder, dass jemand dann eben als Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Leiter irgendetwas, Head of, da sein Lebenslauf so runterrattert, so vorstellt. Und es ist ja auch sachlich richtig, gar keine Frage. Mhm. Aber das Unternehmen interessiert sich nur bedingt dafür.
Ja.
Welchen Blick hat das Unternehmen? Das Unternehmen überlegt sich, kann diese Person meine Bauchschmerzen lindern, die ich habe? Mhm. Mhm. Ich habe Bauchschmerzen, sonst würde ich nicht suchen. Und was ist dann bei vielen, dass sie sich gar nicht bewusst sind, dass sie einfach nur sagen, ja, ich habe da Abschlüsse erstellt oder was auch immer. Schön und gut. Das sind die Fakten, aber ich empfehle da, ich nenne es immer gerne oder vergleiche es so, es ist wie zwei Inseln. Einmal der Kandidat, die Kandidatin und das Unternehmen. Und diese zwei Inseln, da bin ich als Kandidat drauf auf meiner Insel und wie du meintest, ich bewerbe mich und also ich werbe um mich und ich werbe um das Unternehmen und umgekehrt, das ist aber auch genauso, beide werben umeinander. Und somit rufe ich hinüber. Mhm. Mit meiner Bewerbung rufe ich hinüber und die hören mich nicht. Ich bin zu weit weg. Ich bin zu weit weg. Die können mich gar nicht hören. Die können mich gar nicht richtig beachten. Was ist die Konsequenz? Ich muss eine Brücke bauen. Mhm. Eine Brücke zwischen meiner Insel und deren Insel. Und was sind Brücken in dem Bewerbungsprozess? Brücken sind, dass ich erkannt habe, was deren Pain Points sind. Dass die zum Beispiel vor einer großen Digitalisierungs- oder vor einer großen Systemwechsel anstehen, dass da ein großes Projekt, dass da gerade Merger stattgefunden hat oder stattfinden wird, dass dieses oder jenes, dass die gerade expandieren oder auch zusammenschrumpfen oder was auch immer. Und dass ich dann Verbindungen aufbaue zwischen meinem Wissen, was ich und den Erfahrungen, die ich gesammelt habe, in meiner Rolle dann gegebenenfalls und dem, was in dem neuen Umfeld relevant ist. Weil die Funktion des Head-Offs von oben etwas kann ja ganz anders interpretiert werden. Und deswegen ist es, ich sage dann deswegen auch immer zu Kandidaten, es ist nur bedingt wichtig, was sie sagen. Es ist viel wichtiger, wie sie es sagen. Aber es ist noch wichtiger, was der Empfänger dabei spürt, empfindet. Welche Emotionen denn dabei rüberkommen. Mhm. Und was ist die Konsequenz? Die Konsequenz ist, im Idealfall sollte ich wissen, wie die Person tickt. Und woher kann ich das wissen? Weil es steht in keiner Stellenausschreibung. Mhm, und übrigens, wir ticken so. Nee, steht nirgendwo. Was ist die Konsequenz? Da kann es unglaublich helfen. Entweder ich habe ein wunderbares Netzwerk und dieses Netzwerk gibt mir so viele Zusatzinformationen zu dem Unternehmen, zu dem Aufgabenfeld, zu den Ansprechpartnern, zum Team. Oder ich suche einen Berater, der das Unternehmen schon seit vielen Jahren begleitet, so wie bei unseren Mandanten. Wir begleiten unsere Mandanten. Also ich glaube, wir haben in den letzten 10 Jahren haben wir, glaube ich, 4 Mandanten, glaube ich, nicht verloren, sondern haben wir abgegeben letztendlich, weil wir gemerkt haben, dass wir nicht die gleichen Werte haben und dass es somit auch einfach nicht, also
und der Match nicht mehr da ist.
Ja, und somit können wir das Unternehmen nicht so vertreten, wie es das Unternehmen braucht. Also ist der Berater sicherlich dann viel besser dann geeignet dann eben. Aber das würde ich damit sagen, dass über diesen Weg eben der Berater letztendlich einen Einblick in das Unternehmen geben kann, bevor ich das erste Gespräch führe, was ich sonst nirgendwo nachvollziehen kann. Und das kann auch nicht die Stellenausschreibung so komplett abdecken, weil zu 50% oder vielleicht auch 70% hat der Fachverantwortliche nicht diese Stelle ausgeschrieben. Also nicht ausgeschrieben im Sinne von nicht selbst geschrieben, sondern es ist von HR geschrieben worden, also von der Personalabteilung und nach bestem Wissen und Gewissen. Aber vielleicht hat er einen ganz anderen Fokus. Hatten wir jetzt erst kürzlich wieder, dass einfach eine alte Stellenausschreibung von HR verwendet worden ist. Und das hatte sich komplett anders entwickelt. Also es hatte gar nichts mit dem ursprünglichen Aufgabenfeld zu tun. Das geht nur über das Thema Kommunikation. Das ist, glaube ich, ein großer, großer Hilfe, wenn ich dieses Element, diesen Hebel nutze als Kandidat und Kandidatin. Netzwerk, der zweitbeste Weg ist dann eben über einen Personalberater meines Vertrauens.
Vielen, vielen Dank für dieses schöne Bild, André, mit den zwei Inseln. Das ist für mich auch neu. Ich beschreibe immer so ein Bewerbungsgespräch von wegen Werben wie ein Flirt, weil ich auch sage, du willst dich im besten Licht darstellen und du möchtest sozusagen dem anderen auch deutlich machen, dass du ihn gut findest, also sprich das Unternehmen. Und wo dann die Verbindung da ist, das ist wahrscheinlich deine Brücke dann. Aber ich finde das wunderschön mit den zwei Inseln. Und wie wird man drüben gehört, indem man eine Brücke baut und dann darüber zusammenfindet? Und wie du sagst, über die Pain Points, also sich da nochmal deutlich zu machen, was ist deren Bedarf, was ist deren Bedürfnis, wie ticken die überhaupt und wo kann ich da was mit meiner Erfahrung, mit meiner Persönlichkeit letztlich anbieten, ne? Wo treffen wir uns da?
Und das finde ich im Internet, das finde ich eben in meinem Netzwerk oder ich finde es über meinen Personalberater.
Ja, ja, sehr schöner Ansatz.
Kann mit dem Flirt, da vielleicht nur den Hinweis, ich erlebe es auch mal wieder, dass Personen sagen, ja, ich muss mich dann da verstellen, das will ich gar nicht. Da sage ich mal, nee, nicht verstellen. Es geht nicht darum, sich zu verstellen. Es geht darum, verstanden zu werden. Das mit diesem Hinüberrufen, das ist so unglaublich entscheidend wichtig, dass ich sozusagen mit den Worten, die ich sozusagen denn mit auf den Weg gebe, dass es bei der Person so ankommt, wie ich möchte, dass es ankommt. Ja. Und das muss nicht genau die passende Wortwahl sein, so wie ich das sagen würde vielleicht. Ich würde es vielleicht mit anderen Worten sagen, aber wenn die Person es anders ansonsten oder falsch versteht, dann ist es sinnvoll, sich darauf anzupassen.
Ja, also sozusagen dem Empfängerhorizont anzupassen. Das ist schön mit dem Verstehen.
Das hat nichts mit Verstellen zu tun oder sogar never ever lügen. Um Gottes Willen, gar nicht. Also das Schlimmste, was dann passieren kann, dass man wegen einer Lüge ja genommen wird. Das Drama kommt immer raus.
Ja.
Also never ever. Aber sich bewusst sein, welche Empfindung hat diese Person, wenn ich diese Wortwahl, weil ich das sehr kernig oder zu blumig oder zu kurz oder zu lang ausschmücke? Und da kann es einfach helfen, wenn ich vorher weiß, was das für eine Persönlichkeit ist. Deswegen kann dieser Weg eben sehr, sehr passend sein.
Absolut. Und ich finde es nochmal einen wichtigen Punkt, André, den du sagst, sich nicht zu verstellen. Ne? Weil vielen fällt es wahnsinnig schwer, sich darzustellen, sich selbst sozusagen zu verkaufen. Ich finde es ungemein wichtig, aber deutlich zu machen, es geht nicht darum, nicht authentisch zu sein, sondern ganz im Gegenteil. Also grundsätzlich schon, dich selbst darzustellen, wie du bist, aber natürlich mit Blick darauf, was will der andere auch, was versteht er? Ne? Nicht, was will er hören, aber was versteht er oder sie und wo kommen wir zusammen letztlich dann? Und sowas kann und sollte man gut vorbereiten, oder?
Absolut. Das ist das beste Beispiel, was du eben auch nanntest. Authentisch sein. Ich erlebe es auch mal wieder, dass Personen sagen, naja, ich will authentisch sein, also ich will da jetzt nicht mehr so einen Fragenkatalog überlegen und ich will authentisch sein. Ne? Also auf gut Deutsch, ich will unvorbereitet reingehen in so ein Gespräch. Und ich meine, wir begleiten, wie gesagt, viele Steuerberater und Wirtschaftsprüfer und ich behaupte mal, keiner von denen ist in seinem Examen unvorbereitet, einfach so spontan, so, also die werden mich schon so akzeptieren, wie ich bin. Ne? Und Unwissen bin ich ja nicht, ist nicht so strukturiert, aber so bin ich eben. Ne? Nee, jeder hat da sich vorbereitet. Keiner ist da unvorbereitet in die Prüfung gegangen.
Ganz genau.
Und es ist nichts anderes. Es zeigt, dass ich eine gute Fach- oder auch eine gute Führungskraft bin, wenn ich gut vorbereitet bin.
Es zeigt ja auch eine gewisse Wertschätzung dem Gegenüber. Ne? Ich nehme das ernst, ich nehme es wichtig und bereite es deswegen entsprechend vor. Was ich ja tatsächlich viel mache, wir hatten schon mal drüber gesprochen, André, ist dann mit den Kandidaten oder Kandidatinnen auf Basis ihres Stärkenprofils sowas vorzubereiten, weil es vielen wahnsinnig schwer fällt, ohne ja Bits and Pieces, also praktisch nur auf Basis des CVs, sich da entsprechend vorzubereiten. Und wenn wir das Stärkenprofil an der Hand haben, dann kriegst du gleich so ein bisschen Sprechtext. Ne? Dann siehst du, okay, außer meinen tollen Examinern oder was ich alles gemacht habe in den letzten Jahren, mache ich das so und so und habe dann gleich so ein bisschen Text an der Hand. Was hältst du davon? Ist das etwas, was deiner Erfahrung nach vielleicht Sinn ergibt? Oder was sind da deine Erfahrungen, André?
Kann ich nur bestätigen, auch das ist nichts anderes als Vorbereitung. Und die Frage kommt nun mal in, naja, sagen wir vielleicht aktuell jetzt vielleicht noch so bei 30% der Situation. Und gerade wenn man mit der Personalabteilung ein erstes Gespräch führt, nicht typischerweise bei den Führungskräften, kommt dann die Frage, was sind denn ihre Stärken und ihre Schwächen dann eben? Und da so unvorbereitet zu sein oder was zu erzählen von, ich bin so unglaublich akribisch, das ist meine größte Schwäche so ungefähr, ja. Und ich bin, ja, was ich grundsätzlich empfehle, bei dieser Situation authentisch sein, vielleicht auch mit einem privaten Thema dann eben auch. Was denn gar nicht mal so nur hart vor profimäßig sozusagen aus dem beruflichen Umfeld kommen. Es können ja auch private Schwächen sein, die man dann eben auch zugeben würde. Also ich würde zum Beispiel zugeben, eine meiner Schwächen ist, ich liebe Lesen und wenn ich zurückblicke jetzt auf meine letzte Woche, waren es vielleicht 3 Stunden, wenn ich sehr gut gewesen bin. Und das ist eigentlich viel. Ich schaffe es einfach nicht oder setze nicht die richtigen Prioritäten, dann eben auch im Einzelfall dann eben wirklich für meinen eigenen Wunsch eben 5 oder 7 Stunden in der Woche dann eben auch zu lesen. Also sprich 1 Stunde mehr oder weniger dann so am Tag. Warum nicht ein bisschen was preisgeben? Das ist absolut, wir sind ja nun mal Menschen oder auch eine andere Schwäche, nicht gerade, wenn ich jetzt eine Führungskraft bin, aber wenn ich eben vielleicht mehr auf der fachlichen Seite eben auch unterwegs sein möchte und selbst, wenn ich vielleicht auch nur ein kleines Team leiten würde, ist es auch absolut authentisch zum Beispiel zu sagen, dass man, dass eine seiner Schwächen ist, dass man nicht es liebt, große Vorträge zu halten. Warum? Es können sich 80%, 90% der Bevölkerung damit identifizieren. Die wenigsten haben Spaß daran. Oder ein Schauspieler, also es gibt ja tolle Schauspieler zum Glück, aber nicht viele wollen eben auf so einer Bühne da so auftreten und fühlen sich da einfach unwohl oder einfach nur eine Rede zu schwingen. Und warum das nicht einfach denn zugeben? Vielleicht mit dem Hinweis, dass ich mich in den letzten Jahren damit auch schon leichter tue, aber ich merke immer noch, also eine Stärke ist es nicht unbedingt von mir.
Also nicht nur sozusagen den Superstarken oder die Superstarke mimen, sondern durchaus auch was teilen, was einem vielleicht schwerfällt. Mensch sein. Weil tatsächlich über diese, man sagt ja auch mal, Verletzlichkeit macht stark, aber Verletzlichkeit verbindet halt auch, ne? Das, weil sich andere darin auch wiedererkennen. Ja.
Weil der Umkehrschluss ist ja wiederum, wenn die andere Person sagt, ne, wissen Sie, also wenn Sie es nicht schaffen, so viele Stunden zu lesen, wie Sie es eigentlich wollen, dann sind Sie, dann werden Sie auch in anderen Aspekten einfach unglaublich schwächeln. Super, weil ich habe ein Feedback von der Person erhalten, sodass ich einschätzen kann, ob ich in diese Umgebung gut hineinpasse oder auch nicht. Je nachdem, wie die Person reagiert. Und deswegen ist auch mein großer Tipp auch an dieser Stelle, viele Antworten auch vielleicht mit einer Frage beenden lassen. Weil wenn ich eine Antwort, also ich nenne es ganz bewusst nicht, ist eine Frechsein-Technik, also sprich, wenn, ich hatte es zum Glück erst, ist jetzt schon fast jetzt ein Jahr hier, da hat ein Personaler, glaube ich, 15 Fragen gestellt nacheinander einer Person. Ja. Zack, 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 zack. Und die Person kam gar nicht hinterher mit den Antworten. Und was hilft dann? Eine ganz einfache Technik, die da hilft, ist, und die nennen sie Frechsein, also auf eine sehr höfliche Art und Weise Frechsein, nämlich indem man die Frage beantwortet, aber kurz beantwortet in 2, 3 Sätzen und mit einer Frage beendet. Und da kommt eben jetzt dann die Frage, ja, und meinetwegen als Steuerberater, und haben Sie das und jener Abschluss und haben Sie doch Erfahrung in dieser und jenen Industrie dann auch dann gesammelt und Steuerart hier und da. Ja, mit der Steuerart hier und da habe ich meine Erfahrung gerade in den letzten 2 Jahren zu dem und dem Thema gesammelt. Wie wichtig ist denn das Thema Steuerart 47F für dieses Aufgabenfeld?
Also tatsächlich Fragen zum konkreten Aufgabenfeld, zum Job, zum Unternehmen, zur Kultur zu stellen dann.
Absolut.
Ja.
Weil nämlich durch die Rückfrage hast du den Vorteil, dass du erfährst, in dem Fall nämlich zum Beispiel, dass die Steuer 4711 von unglaublicher Wichtigkeit ist und 80% deines Tagespensums einnehmen wird und du sagst, super, never ever für mich. Aber nur durch diese Rückfrage bekommst du diese Information.
Also den Mut auch zu Fragen zu haben und wie du sagst, vielleicht so ein bisschen frech zu sein an der Stelle dann auch. Ein bisschen also, Forscher. Ja, genau. Sehr schön. Ja, ich fasse mal so ein bisschen zusammen, André, was ich alles verstanden habe. Sehr, sehr hilfreiche Tipps, vielen Dank. Und zwar, mir hat wahnsinnig gut gefallen, dieses Bild, wie du sagst, mit den zwei Inseln und diese Brücke zu schaffen, zu gucken, wo ist Pain Point, sich auch klar zu machen, dass Bewerbung, es geht um Werbung, also sozusagen Werbung für sich zu machen, dabei aber nicht unantastbar zu sein, nicht nur den Starken oder die Starke zu mimen, sondern tatsächlich auch ein bisschen Punkte, private Punkte, vielleicht Verletzlichkeit reinzubringen, weil wir darüber auch Verbindungen schaffen, auch mal Fragen zu stellen, die uns selber weiterbringen. Und ja, vor allen Dingen, wie du eingangs sagtest, das Netzwerken. Also Netzwerken und sich praktisch mehr Informationen über das zukünftige Umfeld, über das Unternehmen zu holen. Im besten Fall tatsächlich über einen Personalberater an deiner Seite, so wie ihr das macht, ganz offensichtlich.
Wenn man ein Unternehmen seit Jahren begleitet, dann kennt man eben die Prozesse, die Abläufe, man kennt das Unternehmen, die Funktionen, die Ansprechpartner, so wie die Personen ticken, was die ausmachen, sodass man es dann auch dann spiegeln kann, sodass eine Person das für sich beurteilen kann, in diesem Umfeld passe ich deswegen verdammt gut oder in diesem Umfeld passe ich never ever. Egal, wie die Antwort ist für einen persönlich, aber nur über diesen Weg kann ich das frühzeitig erkennen.
Wenn es jetzt Hörer oder Hörerinnen gibt, die aus dem Bereich kommen, also Tax, Accounting, Finanzen, Finance und sagen, Mensch, das hört sich spannend an, ich will jetzt zwar vielleicht aktuell nicht unbedingt springen, ich muss noch nicht, aber ich finde das interessant, dürfen die dann einfach Kontakt zu dir aufnehmen, André, oder wie sieht's aus?
Ich bitte darum.
Ja,
okay. Das ist uns eine besondere Freude. Unabhängig davon, ob es jetzt ganz akut ist, ist es wichtig, im Gespräch zu sein, um eben auch Entwicklung besser nachvollziehen zu können und damit wir die Person noch besser verstehen können, um dann frühzeitig dann oder irgendwann dann eben frühzeitig dann erkennen zu können, das passt deswegen zu der Person, obwohl es nicht diese genau diese Funktion ist, aber in dem Umfeld so hervorragend passt oder auch nicht. Und das ist ideale Konstellation. So wie ich sagte, Netzwerken am besten gestern angefangen haben.
Super, das ist ein schöner Tipp zum Schluss. Danke dir, André. Vielen, vielen Dank für deine Expertise und deine Erfahrung. Ich würde dir zum Schluss gerne noch drei Fragen stellen, die ich immer meinen Gästen stelle. Der Podcast heißt ja Freiraum für Führungskräfte. Es geht um Freiraum, sich Freiraum schaffen. Wie schaffst du dir mehr Freiraum in deinem Alltag?
Ich glaube, sich bewusst zu sein, was man selbst schätzt und auf der Basis dann wiederum die Prioritäten zu setzen. Beste Beispiel, was ich vorhin angesprochen hatte mit dem Thema Lesen, es sind immerhin 3 Stunden gewesen. Es gab auch Zeiten, da habe ich gefühlt wahrscheinlich auch real wochenlang nicht gelesen. Nicht, weil ich nicht wollte, weil ich mir nicht die Zeit genommen habe. Ich bin auch nicht an dem Punkt und werde es auch nie vielleicht sein und ist auch okay, dass ich das in der Perfektion schaffe, aber ich bin auf dem Weg und entwickle mich über diesen Weg weiter. Und da ist das Thema Entwicklung unglaublich wichtig. Das ist so wie mit jedem Baum ein nur Bäume, die wachsen, leben. Und Bäume, die nicht mehr wachsen, sind tot.
Ja.
Und ich will weiter wachsen.
Schön.
Und das jeden Tag. Und das muss kein Riesensprung, aber das sollte immer eine weitere Entwicklung sein. Und insofern sich dessen bewusst sein, das ist mein Vorgehen und ein Tick besser.
Daran knüpft ganz schön meine zweite Frage an, Thema Wachstum, nämlich was ist deine Lieblingsstärke an dir selbst?
Ich glaube, also ich liebe Menschen. Ich liebe auch allein zu sein. Also ich liebe beides. Es widerspricht sich vielleicht, aber ich brauche sowohl mal Einsamkeit, aber ich liebe den Umgang mit Menschen und versuche zu erkennen, was Personen wichtig ist und habe daran dann auch meine Freude, ich das in diese Richtung lenken kann. Und das ist, egal ob es jetzt privat ist, mit meinen beiden Kiddies oder meiner Frau, unserem Hund oder sonst wem, oder auch im beruflichen. Es macht für mich keinen Unterschied. Und ich habe Freude zu dienen. Ich habe Freude zu dienen. Dienen nicht auf eine devote Art und Weise, sondern in einer selbstbewussten Art und Weise. Ich diene gerne und finde es natürlich auch schön, wenn ich bedient werde, sage ich mal, wie nachher am Abend gehen wir heute noch ins Restaurant. Und da freue ich mich dann auch dann, wenn ich dann gut bedient werde, weil dienen, finde ich, ist eine schöne Eigenschaft, ohne dass es jeweils was mit Unterwürfigkeit zu tun haben darf.
Ja, ja, kann ich gut nachvollziehen. Und wofür bist du heute dankbar?
Dankbar bin ich für meine Familie, die mich in den vielen Situationen gestärkt hat, die das Leben einfach dann so mit sich bringt. Und was, glaube ich, einfach so wie der Hort, und der Ort ist, so dass ich aufgrund dessen einfach meine eigenen Stärken weiterentwickeln kann, wenn ich diesen Rückhalt nicht immer wieder dann eben hätte. Und insofern bin ich dankbar über meine liebe Familie, auch wenn ich ja ein bisschen, ja, finde ich echt doof. Unser Sohn ist jetzt gerade in den USA und wenn es wie so wie es ausschaut, bleibt er vielleicht sogar noch da. Also insofern, dann bin ich nicht darüber dankbar, ja. Also das weit weg ist, das finde ich fies. Und unsere kleine Maus, also kleine Maus mit 23, hat auch schon angekündigt, dass sie so 3-4 Jahre dann nochmal ins Ausland gehen will. Also das tut einem dann schon so ein bisschen so weh, aber dennoch, wichtig ist die Beziehung zueinander und dann auch oder ohne Entfernung. Und ich kenne es bei so vielen, wo es halt nicht ganz so optimal läuft und es läuft auch bei uns alles optimal, aber ich bin dafür doch, so wie es ist, super dankbar und das ist, glaube ich, das stärkt mich persönlich einfach auch und hoffe auch dann damit, meine Familie stärken zu können.
Total schön. Lieben, lieben Dank, André. Es war mir eine große Freude, dieses Gespräch mit dir zu führen und ich freue mich noch auf viele weitere Gespräche mit dir, auch nicht vor dem Mikro. Dankeschön.
In dem Sinne, ganz, ganz lieben Dank, habe ich zu danken. Ganz lieben Dank, Nicole.
Danke.